starb heute das Evangelium des heutigen Sonntags einmal genommen. Es steht in Johannes 10, in den Versen 11 bis 16. Es geht um den guten Hirten. Dort sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling ist und nicht Hirte, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Weil er Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind oder Stall. Damals war es meistens ein eingezäumter Hof. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird ein Herde und ein Hirte sein. Amen. Jesus knüpft in dieser Bildrede beim Psalm 23 an. Die meisten kennen den vielleicht auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Hirtenbild wird im Alten Testament öfter gebraucht. Beim Propheten Jeremia zum Beispiel oder bei Hesekiel. Oft wird es auch negativ benutzt, indem Gott die Volksführer Israels als böse und selbstsüchtige Hirten bezeichnet. Auch hier bei Jesus geht es im Text nicht um ein stimmungsvolles Bild, sondern auch hier macht er den religiösen Leitern seiner Zeit klar, die hauptsächlich an ihren eigenen Vorteil oft dachten. Und selbst ihr frommer Einsatz, denken wir an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, an den Hohen Rat, zielte häufig mehr auf das Ansehen bei Menschen. Aber diese wirkliche Herzenshingabe an Gott blieb dabei manchmal auf der Strecke. Und diese schlechten Vorbilder wirkten sich dann auch auf das Volk aus. Sie wurden irregeleitet. Auch sie achteten mehr auf das Vordergründige, auf religiöse Betriebsamkeit, anstatt auf eine lebendige Gottesbeziehung. Das ist eine Gefahr, in der stehen auch wir in unseren Tagen immer wieder. Wir sind das so gewohnt, dieses und jenes, vielleicht Tischgebete. Aber sind wir noch so richtig dankbar Gott für die Speise, die da auf dem Teller liegt? Sind wir noch so richtig dankbar, dass wir heute fröhlich aufwachen durften? Ich bin heute dankbar, dass wir hier sind. Denn unser Auto zeigt immer an, Motor überprüfen. Ja, die Autos sind heute so schlau, die wissen schon, wann du zur Inspektion musst. Okay, dann war da noch so ein komisches Zeichen, da haben wir erst im Buch nachgeschlagen, was das bedeutet. Motor überprüfen, genau das Gleiche. Okay, wir können ihn nicht überprüfen, heute ist Sonntag. Ich kann nur Öl nachfüllen und das habe ich getan. Und wir sind hier. Und ich bin ein bisschen langsamer gefahren als sonst, damit er nicht so heiß wird. Ja, unser Gott ist treu, wir können beten. Das ist der Unterschied anderen gegenüber oft. Die beten zwar manchmal auch in der Not, auch unser Gebet kann ein regelmäßiges, ein gewohnheitsmäßiges sein. Oder ist es eine lebendige Gottesbeziehung? Wir stehen immer in der Gefahr, dass alles so gewohnheitsmäßig wird. Wir sind als neutestamentliche Gläubige immer wieder auch ein Stück weit Vorbilder für unsere Umwelt, für die Menschen um uns herum, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, wer auch immer, der uns begegnet. Entweder sind wir Wegweiser auf Gott oder Hindernisse, Stolpersteine. Und wenn wir Letzteres bei uns erkennen, dann hilft es nur, dass wir es eingestehen und den Herrn um Vergebung bitten. Nur so kann er uns von Schuld befreien und uns nach der Umkehr neu beauftragen. Denken wir an Petrus. Auch er hatte versagt. Er hatte Jesus verleugnet, dreimal sogar. Sich ein bisschen selbst verflucht dabei. Und dann kommt der Auferstandene und sagt: Petrus, hast du mich lieb? Und das dreimal. Wenn einer dreimal dasselbe fragt, das heißt, ganz ist es nicht dasselbe, die Worte sind unterschiedlich. Hast du mich lieb wie einen Freund, ist die letzte Frage. Liebst du mich mit der Agape, ist die erste Frage, innig, persönlich. Liebst du mich wie einen Freund? Ein guter Freund, ja, den hat man wahrscheinlich auch schon ganz gut lieb. Und der Petrus war ganz traurig, dass er ihn dreimal fragte. Johannes 21 können wir diese Begegnung nachlesen. Aber dann am Ende gibt es ein Happy End. Weide meine Schafe. Weide meine Lämmer. Er wird wieder als, ja, ich sag mal, Unterhirte berufen. Apostel. Der Pfingsten, ja, so gewaltig durch den Geist Gottes angespornt und bewegt, predigt, sodass 3000 Menschen zum Glauben kommen. Nun, eigentlich ist das Thema hier Jesus, der gute Hirte. Und bereits im Alten Testament hat Gott durch seine Propheten immer wieder versprochen, dass er selbst sich seiner Herde annehmen werde. Und hier greift Jesus jetzt dieses Versprechen auf. Mit seinem Kommen hat Gott dieses Versprechen für dich und mich eingelöst. Er ist dieser wahrhaft gute Hirte, auf den alle Verheißungen und Zusagen Gottes in der Heiligen Schrift hinzielen, hindeuten. Und Jesus begründet diesen Anspruch in Vers 10, den ich noch nicht mitgelesen habe. Ich bin gekommen, heißt es da, damit sie, die Schafe, Leben haben. So gerade eben? Nein, da steht Leben im Überfluss. Welche Aussage hat oder welche Auswirkungen hat diese Aussage, wenn wir Jesus als dem guten Hirten nachfolgen? Überfließendes Leben, was ist das eigentlich? Ist das ein Luxusleben, ein Wohlstandsleben? Geht immer alles glatt? Haben wir keine Schwierigkeiten? In Psalm 23 stehen ein paar Stichworte, was das sein könnte. Gute Weide finden, frisches Wasser haben, auf rechter Straße geführt werden. Das sind schon ein paar gute Dinge. Und das zeigt, wie reich ein erfülltes Leben mit Gott sein kann und dass er uns reichlich beschenken möchte. Er will unseren Lebenshunger und Durst stillen. Wonach? Nach Sinnerfüllung. Viele Menschen suchen einen Sinn und manchmal reisen sie bis in den fernen Osten und suchen dort und dort und in jener Stelle den Sinn des Lebens. Ein altes Lied sagt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Du kannst die größte Weltreise machen, nicht, dass das nicht schön ist, aber wenn alles in dir leer ist, wenn du Jesus nicht wirklich kennst, ganz persönlich, dann ist alles, ja, mag schön aussehen, äußerlich, aber es ist kein Inhalt da. Er möchte uns auf richtigem Wege leiten. Und auch im dunklen Tal, wenn Alltagsnöte kommen, dürfen wir immer zu ihm kommen. Da geht kein Anrufbeantworter dran und sagt, Gott ist gerade nicht zu Hause. Oder was sonst so da kommt. Oder es ist immer besetzt, du kommst nicht durch. Ich bin immer durchgekommen bis jetzt. Da war nie besetzt. Unser Gott hat so viel Leitungen scheinbar. Und er hört, was Tausende von Menschen gleichzeitig zu ihm rufen. Vorstellen kann ich mir das nicht. Du wahrscheinlich auch nicht, aber es ist so. Wisst ihr, wenn man älter wird, werden die Ohren etwas größer. Du hast Gottes Ohr, ist das nicht schön? Bei mir sind die Haare besonders kurz geraten letztes Mal. Ich war bei einem anderen Friseur und der hat nicht ganz gemacht, was er sollte. Also seht es mir nach, aber sie ist windtüchtig, diese Frisur. Es kann eigentlich nichts verwehen, ich brauche nicht mal mehr einen Kamm im Moment. Also es hat immer alles seine zwei Seiten. Ich darf zu ihm kommen, ob gerade Gegenwind ist oder die Sonne scheint. Und das alles ist sehr ermutigend. Und ich glaube, dass der Herr noch weit mehr für uns bereithält, als wir schon in Anspruch genommen haben, als wir schon kennen, als wir schon wissen. Es sind letztlich nicht die äußeren Dinge, wertvoller Besitz, Erfolg, menschliche Anerkennung, glückliche Umstände, die ein erfülltes Leben ausmachen, sondern kannst du zufrieden sein? Freust du dich? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, haben wir heute Morgen auch wieder gesungen. Ein erfülltes Leben bedeutet, dass wir mit Jesus als der Quelle in Beziehung stehen. Dass ich immer zu dieser Quelle kommen darf. Dass ich immer mit ihm verbunden sein darf. Wisst ihr, neulich, als ich aufstand, frühmorgens, da kam so eine Frage, eine komische Frage eigentlich. Wer liebt mich eigentlich mehr, der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Habe ich mir noch nie gestellt, aber die kam. Ich weiß nicht wieso. Ja, habe ich gedacht, der Vater muss mich sehr lieben, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat. Und als der starb, wie weh muss ihm das getan haben. Aber er hat ihn auferweckt, er hat das Opfer angenommen. Für mich, wie groß muss diese Vaterliebe sein. Aber dann fiel mir ein, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Er hat dieses bittere Leiden durchkostet. Er nahm das alles auf sich und den Widerspruch, die 3,5 Jahre von den Menschen immer wieder. Sie hörten und hörten doch nicht. Sie hörten und verstanden nicht. Und oft ist es ja heute immer noch so. Wie groß muss diese Liebe sein, die in Gethsemane ein so grausamer, schwerer Weg wurde, dass Blutstropfen statt Schweiß kam. Wie groß muss diese Liebe sein? Und dann der Geist Gottes, der muss das schon, seit ich wiedergeboren bin, mit mir aushalten. Jeden Tag. Und so ganz einfach, wenn du ehrlich bist, bist du nicht immer, oder? Wir haben nicht immer nur unsere Sonntagsgesichter. Wir sind manchmal ganz schön nervig. Und der Geist Gottes gibt uns einen Impuls und wir mögen gar nicht. Und da sind mir dann so die Ausreden eingefallen von Mose. Ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht gut reden. Aber Gott sagt dann einfach, weißt du, das zählt nicht. Du hast einen Bruder, der kann das. Den schicke ich dir entgegen. Ihr wollt natürlich das Ende von dieser Geschichte wissen. Ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist so treu in mir ist, dass er mich immer wieder erinnert, bevollmächtigt, beschenkt. Wenn man betet, dass wirklich Segen rüberkommt. Oder wenn ich hier stehe oder irgendwo anders und sein Wort verkündige. Ich brauche ihn. Und er liebt mich unheimlich. Sonst hätte er längst schon die Geduld verloren. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, sie lieben mich alle drei gleich. Wie der Vater ist, ist der Sohn. Und wie der Sohn ist, ist der Heilige Geist. 3 in 1. Welch eine Liebe. Sag nur nicht, du wirst nicht geliebt oder keiner mag dich. Das will ich nicht mehr hören. Es stimmt nämlich nicht. Ist die größte Lüge. Er hat dich so geliebt und er liebt dich immer noch. Und wir dürfen sein Angesicht suchen. Und wisst ihr, was dann passiert? Was passierte bei Mose, als er vom Berg kam? Sein Gesicht leuchtete und er wusste es nicht. Und die anderen konnten ihn gar nicht angucken. Und dann hat er später eine Decke davor gehängt. Aber es wurde dann auch weniger. Wenn wir sein Angesicht suchen, ihr Lieben, das Angesicht des guten Hirten, das Angesicht des Vaters, dann wird ein Leuchten aus uns herauskommen. Das muss jetzt nicht dieses Strahlen sein, was Mose hatte, aber die Menschen werden es merken. Und du musst da nicht irgendwelche Geschichten machen, wie die Leute, die da so dauernd mit ihrem Handy kleine Filmchen absenden und dann sich freuen, wenn da Tausende sich das angucken und ganz stolz darauf sind, sondern ganz automatisch wird die Gnade Gottes dein Leben so strahlen lassen, dass andere Appetit bekommen auf Jesus. Und wenn du das in deinem Leben hast, dann ist dein Sinn erfüllt. Der Sinn des Lebens ist nämlich, dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Du musst deswegen nicht Lobpreisler sein. Wenn du es bist, ist aber auch schön. Dann kannst du richtig loslegen. Und wenn du es nicht bist, dann kannst du wenigstens laut mitsingen. Und du darfst aufstehen oder sitzen. Du darfst in die Hände klatschen, aber du darfst dich vor allen Dingen in deinem Herrn freuen. Es ist eine Beziehung zu ihm, der mein Herr ist und der mein Leben reich macht, überfließend. Und dadurch kann der Geist Gottes diese Segensströme dann nicht nur in dein Leben hineinfließen lassen, sondern auch heraus. Und diese Tatsache spricht der Psalm 23 an, spricht auch Johannes 7, 38 an. Dort sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, nicht irgendwas glaubt, viele glauben was, aber nicht wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Als weitere Begründung dafür, dass er der gute Hirte ist, nennt er uns im 11. Vers aber noch was anderes. Dort steht die Aussage, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und diese Aussage zeigt die große Hingabe Jesu für uns und weist ihn als den von Gott verheißenen Retter aus. Er hat alles gegeben, damit du wieder auf die richtige Spur kommst. Heute waren die nördlichen Elbbrücken gesperrt und dann ist es gut. Ich hatte schon vorher mein Navi, nicht, dass ich hier nicht hinfinde, aber ich schalte es immer ein, wenn zwischendurch auf der Strecke was los ist. Und dann zeigt es an, wo du drumherum kommen kannst und trotzdem irgendwie über die Elbe kommst. Und das war dann auch so. Wir sind zeitig losgefahren und kamen trotzdem ja sogar noch zum Gebet. Fast, ja. Ihr hattet schon angefangen, das ist richtig. Wir wollen da das ganz deutlich machen. Ja, er hat sein Leben für deine Schuld, für meine Schuld als Lösegeld, als Bezahlung eingesetzt. Andere mögen ihr Leben für ihre Pläne, ihre Ideen gelassen haben, aber sie taten es nicht für die Schafe. Und selbst die damaligen religiösen Leiter hatten oft recht egoistische Motive. Denken wir an den Hohen Rat, der Jesus verurteilt hat. Es ging ihm um Machterhalt, es ging darum, dass die Römer nicht kritisch wurden und ja, ihnen Schwierigkeiten machten. Es ging vielleicht auch darum, wie mache ich mir einen Namen? Und selbst unter den Jüngern gab es ganz ähnliche Fragen. Unter diesen 12, müsst ihr euch mal vorstellen, die hatten Tag für Tag Jesus um sich. Die haben all die Wunder gesehen, die Heilung und. Und was er verkündigt hat. Und dann fragen sie ganz trocken, Matthäus 19, 27, könnt ihr das nachlesen. Wir haben alles verlassen, Petrus. Herr, was wird uns dafür? Hand aufhalten, das macht man in der Welt auch, ne? Also so ganz doll anders waren sie noch nicht. Oder sie stritten untereinander. Wer sitzt eigentlich neben dem Thron in der Ewigkeit, neben Jesus, rechts und links? Jakobus? Johannes? Petrus? Eigentlich wollten es alle, ne? Du vielleicht auch schon mal. Ich weiß es nicht. Wer ist wohl der Größte? Markus 9, 34, da ist dieser Streit. Und Jesus denkt wohl auch an die vielen Volksverführer, die den Menschen um sich scharten und als große Befreier auftraten. Da gab es gerade in jener Zeit eine ganze Menge. Er nennt sie Diebe und Räuber, weil sie nicht von Gott gesandt waren, sondern ihre eigenen Ideen verwirklichen wollten. Und auch in den Endzeitreden, Matthäus 24, 25 und an anderen Stellen, in anderen Evangelien, lesen wir von solchen Leuten, die als falsche Heilsbringer die Menschen gerade in der letzten Zeit verführen werden. Ganz anders dagegen Jesus. Er hat sein Leben wirklich stellvertretend für uns gelassen, für unsere Schuld. Er tat es nicht aus Eigennutz, sondern für die Schafe. Und das weist ihn als den guten Hirten aus. Er tut es für die Mühseligen und Beladenen. Sie dürfen auch heute noch ganz persönlich seinem Heilandsruf folgen. Den muss man auswendig kennen. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, wo die Nase mir passt. Nein, da steht, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wisst ihr, was erquicken ist? Du hast Durst und darfst trinken. Du hast Hunger und du darfst essen. Du hast eine Sache zu verkraften und er macht dich wieder froh. Und ich könnte so fortfahren. Unzählige Menschen sind im Glauben darauf eingegangen und Jesus hat sie erquickt, hat ihnen Frieden geschenkt. Wann hast du dich das letzte Mal von Jesus beschenken lassen? Hast dich erquicken lassen. Hast gesagt, Herr, ich brauche jetzt irgendwie eine neue Stärkung von dir. Ich brauche neue Freude. Ich brauche auch eine Rückversicherung, ob ich jetzt auf der richtigen Spur bin. Und wie immer das alles noch so sein mag, was immer wir an Fragen haben, ich darf es ihm geben. Dieser Text geht ja weiter, dass wir in seiner Hand sein dürfen, dass wir gehalten sind, dass er uns durchträgt und dass die Hand des Vaters größer ist als alle Anfechtungen und alle Schwierigkeiten. Der gute Hirte macht also den ganzen Unterschied aus. Er spricht hier auch noch von den unzuverlässigen Hirten und Lohnarbeitern im Gegensatz zum guten Hirten. Und ein ganz wesentlicher Unterschied bestand darin, diese persönliche Beziehung zu den Schafen. Sie achteten die Herde nicht, wenn es gefährlich wurde. Sie waren nicht die Eigentümer, sie waren Lohnarbeiter. Und so fühlten sie sich auch nicht verpflichtet, für einen geringen Tageslohn ihr Leben aufs Spiel zu setzen für die Schafe. Gott ist da ganz anders. Er liebt sein Volk, er liebt seine Gemeinde, er liebt dich und mich ganz persönlich. Und deshalb nennt er uns das Volk seines Eigentums und die Schafe seiner Weide oder seiner Hand. Die man mit der Hand aufzieht. Manchmal werden Tiere, die von dem Muttertier nicht mehr so ganz angenommen werden, aus welchen Gründen immer, dann mit der Flasche aufgezogen von Menschen. Habt ihr sicher schon bei dem einen oder anderen Tier gesehen. Genauso bezeichnet uns der Herr hier. Schafe seiner Weide, Volk des Eigentums. Ezekiel 34, 30, 31 oder 1. Petrus Brief 2, Vers 9. Er hat sie selbst aufgezogen, ist mit ihnen aufs Innigste verbunden. Und auch in Gefahr bleibt er bei dir. Bist nicht allein, Jesus, der gute Hirte, sieht den Wolf kommen. Wisst ihr, wer das ist? Der Satan. Er will uns immer wieder am Zeug flicken. Er will uns immer wieder etwas quer schieben, anfechten, Schwierigkeiten machen. Aber Jesus ist das nicht gleichgültig. Er wird für dich und mich eintreten. Er wird dich schützen. Er wird dir eine Tür öffnen, die du noch gar nicht sehen kannst. Und diese Auseinandersetzung hat grundlegend schon auf Golgatha stattgefunden. Sie ist schon entschieden. Er hat ausgerufen: Es ist vollbracht. Wir können es nicht schaffen, aber er hat es geschafft. Gott sei Dank. Dort wurde das Blut Jesu Christi für uns geltend gemacht, für unsere Schuld, und Satan musste seine Beute fallen lassen. Wisst ihr, wir haben einen Garten und da kommen auch Vögel, und früher hatten wir ein Katerchen. Und Katerchen hat auch mal einen Vogel gefangen. Und wenn er dann ankam damit, dann haben wir ihm den aus dem Maul genommen, die lebten noch, hab ihm die Hand aufgelegt, gebetet, und mein Vogel flog wieder davon. Ich habe das mehrfach erlebt. Man kann dem Kater das nicht so ganz abgewöhnen. Und wenn die Vögel unvorsichtig sind, dann passiert das mal. Aber wir können ihm die Beute dann entreißen. Und so hat es Jesus mit dir und mir gemacht. Wir sind Entronnene aus den Klauen des Satans. Halleluja. Und trotzdem will er dir immer wieder einreden, durch Lüge, dir Furcht und Einschüchterung, dich erschrecken auf die eine oder andere Weise, und dich in deiner Gewissheit zu Jesus verunsichern. Er bedient sich manchmal sogar menschlicher Werkzeuge. Paulus spricht darüber zu den Ältesten auf der Durchreise nach Jerusalem von Ephesus. Und wir finden in den Briefen viele solche Ermahnungen. Eine möchte ich lesen aus der Apostelgeschichte 20, die Verse 29 und 30. Er spricht über die Endzeit. Er spricht über die Endzeit, sage ich. Wann hat die eigentlich begonnen? Die hat begonnen mit dem Kommen Jesu. Die heiße Phase kommt sicher noch. Aber der Anfang war da. Und Paulus schreibt: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Hier geht es nicht um Nachfolge Jesu, sondern Nachfolge von Menschen. Hier geht es um untreue Menschen, die die Gemeinde nicht aufbauen, sondern Verwirrung, Zerreißung anstiften. Und die Wölfe, die in die Herde einbrechen und ihr schaden wollen. Dabei sind besonders die Schwachen und Ungefestigten. Auf die ist es abgesehen. Paulus spricht aber auch von seinem eigenen Einsatz. Er betet. Er ermahnt und wirkt dem entgegen. Apostelgeschichte 20, 31. Unzuverlässige Hirten scheuen die Mühe, die Gefahr, die Auseinandersetzung, die das bringt, weil die Liebe zum Gefährdeten sie nicht zum Handeln drängt. Man kann ja auch abwarten, mal sehen, wie es ausgeht. Sie scheuen die Schwierigkeiten des Kampfes. Es ist unbequem. Sie möchten ihren Ruf nicht verlieren. Der gute Hirte dagegen kann nicht tatenlos zusehen. Ihr Lieben, Es gibt eigentlich nur einen guten Hirten, und das ist Jesus selbst. Wir alle versagen manchmal. Wir alle sind manchmal nicht ganz auf der Spur. Und wir brauchen dann immer wieder das Korrektiv des Geistes Gottes, der in unsere Gedanken, in unser Herz hineinspricht und uns klar macht, du bist hier ein bisschen aus der Spur geraten. Jesus, der gute Hirte, ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Angst, die da manchmal kommen will. Das wird im Moment nicht alles aufgerührt. Das ist wie so eine Suppe, wo man immer umrührt. Und dann kommt dieses und jenes hoch und die Leute bekommen es mit der Angst. Kann ich das noch bezahlen? Muss ich mein Häuschen verkaufen? Oder was weiß ich? Schau auf Jesus. Er hat einen Plan, er hat einen Weg und er kann helfen, auch in diesen alltäglichen Dingen. Als Nachfolger Jesu wollen wir nicht zusehen, wenn falsche Lehre sich breit macht oder der Feind Uneinigkeit, Zwietracht, Lieblosigkeit in die Gemeinde sein Unkraut säen will. Und dabei müssen wir eins beachten. Unser Kampf und Widerstand ist nicht an den vordergründig beteiligten Menschen oder auf sie gerichtet. Wir sollen unseren Blick auf die Drahtzieher in der geistlichen Welt, Epheser 6, richten. Im Lufthimmel noch. Da muss Satan auch raus. Wisst ihr wann? Wenn die Entrückung kommt. Dann ist nämlich Jesus und die Gemeinde in diesem Bereich und der Satan muss dort weichen. Er wird auf die Erde geworfen, ganz zum Schluss. Und deswegen möchte ich dann auch nicht mehr hier sein, muss ich euch ehrlich sagen. Aber wir brauchen auch nicht hier sein. Wann wird die Entrückung sein? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Das hat sich der Vater seiner Macht vorbehalten. Aber wir sollen in Erwartung sein. Es kann jeden Augenblick sein. Sei einfach bereit. Warte auf ihn. Nicht wie die Leute, die beim Streik jetzt auf ihren Zug warten und er kommt nicht. Jesus kommt gewiss. Er kommt ganz bestimmt. Trotzdem, ich weiß es nicht wann. Der eigentliche Feind und Gegner ist Satan selbst und seine Dämonen. Alle menschlichen Feinde oder die sich feindlich geben, sind letztlich nur seine Werkzeuge, sind selbst Verführte. Das zu erkennen, fällt uns nicht immer leicht. Und manchmal sind wir auch kampfesmüde, aber Jesus möchte, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben. Er möchte uns diese Liebe einpflanzen. Das Böse mit Gutem überwinden. Wir sagen vielleicht manchmal ein unbedachtes Wort und es tut uns hinterher leid. Leg es nicht auf die Goldwaage, wenn es dich betrifft. Wenn es gegen dich ausgesprochen wurde, vergib. Vergib bis Sonnenuntergang, das ist das Beste. Du kannst besser schlafen, glaub mir's. Besonders die Anfänger und die Ungefestigten im Glauben, denen sollst du Stütze sein, denen darfst du das raten. Sie brauchen diese Stütze. Es gibt so einen Grünstreifen in unserer Gegend, wo wir dann so einen Weg oft mit dem Fahrrad entlang fahren. Und da haben sie neue Bäume gesetzt. Und da sieht man deutlich einen Stamm daneben angebunden, damit der erstmal ein bisschen Halt hat. So bist du und ich manchmal ein Halt für andere, die erst einmal im Sturm noch hin und her wackeln. die in den Stürmen dieser Welt ganz schön geschüttelt werden, mit ihren verlockenden Stimmen und die noch nicht gelernt haben, wie man den Helm des Heils aufsetzt oder den Brustpanzer des Glaubens oder das Schwert, das Wort Gottes gebraucht gegen die Lügen Satans. Letzter Punkt, innige Verbindung des guten Hirten zu seinen Schafen. Er spricht hier über den Umgang mit den Schafen. Er kennt sie bei Namen, ganz genau. Und er sagt, dass die Schafe ihn erkennen an der Stimme. Diese Stimme ist vertraut. Sie können sie von anderen Stimmen unterscheiden. Das muss man auch erst manchmal lernen. Es braucht geübte Sinne. Und die bekommen wir nur, wenn wir uns immer wieder Zeit nehmen zum Hören auf Gott. Ganz gleich, ob ich beim Beten, beim Hören einer Predigt, beim Lesen seines Wortes, beim Gebet oder wie auch immer, ich brauche Übung. Wenn du das regelmäßig machst und dir durch sein Wort vom Geist Gottes Impulse schenken lässt, dass er in deine Gedanken, in dein Herz hineinsprechen kann, dann wirst du unterscheiden, was von Gott und was nicht von Gott kommt. Der Inhalt wird es deutlich machen, welche Stimme da zu dir redet. Und mit der Zeit lernen wir Jesus immer besser kennen und wissen, er widerspricht nie seinem Wort. Wenn etwas dem Wort widerspricht, dann leg es wie beim Fischessen die Gräten auf den Tellerrand. Das sind die Gräten, die musst du nicht essen. Daran kann man sich verschlucken. Jesus kennt auch unsere Eigenwilligkeiten, in die wir uns manchmal versteigen, unseren Kleinglauben, unseren Zweifel, unsere Verzagtheit. Und weißt du, die darfst du dann auch Gott, Jesus, in die Hände geben. Herr, ich weiß im Moment nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich das Problem anpacken soll. Zeig mir den Weg. Zeig mir die offene Tür. Zeig mir die Lösung. Er lässt dich auch dann nicht einfach los oder im Regen stehen. Du bist sein Eigentum und er wird alles dran setzen, dich zurechtzulegen. Oft bedeutet das, dass wir umkehren müssen, demütig einen Weg zurückgehen. Aber es gibt keine noch so notvollen Umstände, aus denen er nicht heraushelfen könnte. Das Einzige, was wir tun könnten, und das wäre das Dümmste, was wir jemals machen könnten, wir könnten uns losreißen. Und selbst dann wird Jesus noch uns nachgehen und alles versuchen, um uns zur Umkehr zu bewegen. Er sucht das Verirrte, er sucht das Verlorene. Lassen wir uns von ihm finden. Auch sein alttestamentliches Gottesvolk wird eins zurückfinden, wird ihn erkennen, wird sich finden lassen. Wenn die Gläubigen aus den Nationen, die Fülle der Heiden, wie es das Wort Gottes sagt, eingegangen sind, das sind die anderen Schafe, von denen Jesus hier spricht, die noch dazukommen müssen. So wird eine Herde und ein Hirte sein. Juden und die Gläubigen aus den Völkern werden eine Einheit bilden. Jesus wird der alleinige Hirte sein. Welch tröstliche Aussichten. Vergessen wir nicht, wir sind von Jesus teuer erkauft. Er selbst hat mit seinem Blut und Leben einen hohen Loskaufpreis für uns bezahlt. Er will dich ans Ziel bringen. Er wird es schaffen, wenn du ihn lässt. Er wird dir ewiges Leben und seine Herrlichkeit schenken. Das ewige Leben hat schon angefangen, als du Ja gesagt hast. Das ewige Leben hat angefangen, als du anfängst zu glauben. Wiedergeboren aus Wasser und Geist, das ist Reinigung und Neuaufbau. Das ist nicht Renovierung. Du bist eine neue Schöpfung. Er schafft es. Sogar mit dir und mir. Ist das nicht schön? Du darfst ihm das zutrauen. Welch ein treuer Gott. Welch ein treuer Hirte. Bei dem lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Ich möchte euch auf den Geschmack bringen. Ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen. Amen. Ja, vielleicht beten wir zusammen. Ihr dürft anfangen, ich mach's Ende.
Genommen hast.
Jesus.
Im Evangelium einzuladen, zu dir, Herr Jesus.
Amen. Amen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Halleluja. Amen. Amen.